Also Lino Volkmann macht sich gerade Jack Daniels in seinen Coke Zero.
Ich werde ihn halt einfach durstig.
Aber auch das ist Retro.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feminismus und Autotune. Mein Name ist Linus Volkmann. Ich bin hier im Kinderzimmer/Weinkeller von Paula Irmschler. Hallo, Paula.
Hallo, Linus. Freue mich, dass du wieder zu mir gekommen bist. Diesmal sind wir im Weinkeller in meiner Küche. Wir müssen versuchen, ganz leise zu sein, weil die Stühle knarzen die ganze Zeit.
Ja, und ich dachte, weil deine Mitbewohner schlafen.
Und meine Mitbewohner schlafen, das stimmt. Also meine Eltern. Beim letzten Mal haben sich ja viele über den Ton beschwert. Deswegen haben wir diesmal nochmal aufgerüstet. Genau. Und haben jetzt zwei schlechte Mikrofone. Vielleicht bringt es ja was.
Das ist jetzt richtig Hightech. Ich glaube, das ist auch immer das Schönste, wenn man so einen Podcast hört und die Leute erzählen einfach mal, was sie sich gerade wieder für Equipment beim Mediamarkt gekauft haben. Grüße. Aber es ist natürlich auch aufregend. Also wenn man dann irgendwann, also wahrscheinlich machen ja irgendwann alle Leute einen Podcast, deshalb kommen sie irgendwann auch in die Situation und dann werden sie sagen, ach, damals fanden wir es noch kacke, als Paula und Linus über ihre Mikrofone geredet haben, aber jetzt wissen wir eigentlich, so ist es.
Stell dir mal vor, es haben irgendwann alle Podcasts, also alle, also wenn man Leuten auf der Straße begegnet, ist nur, ja, schön dich zu sehen, aber wie es mir geht, erfährst du auf meinem Podcast. Oder Eltern, die sich mit ihren Kindern streiten, nur ja, meine Meinung dazu, dass du jetzt wieder letzte Nacht zu spät nach Hause gekommen bist, findest du auf meinem Podcast.
Genau. Aber
meine Gefühle für dich erzähle ich dir auf meinem Podcast.
Ja, aber es wäre schön, wenn du auch bei Patreon ein paar Cent da lassen würdest, Mutti, ne?
Oder Steady. Ja. Steady haben jetzt, glaube ich, alle. Ja, Linus ist schon wieder am Saufen.
Stimmt ja gar nicht.
Mit Beck's Green Lemon.
Das habe ich super aus Verzweiflung gekauft, weil es heute ist wirklich ein sonniger Tag.
Ja, also genau, jetzt Podcast-Folge Nummer 2. Was haben wir denn gelernt aus der ersten Nummer?
Ohne dir gleich mansplaining-mäßig dich zu unterbrechen. Aber ich glaube, dass wir diese Folge vielleicht hintendran tun als dritte oder vierte und erstmal dann eine von denen, die wir später aufnehmen, damit die Leute denken, wir haben noch Content und fangen nicht jetzt schon an, nur über uns zu reden. Oder?
Ja, nö, lass es doch trotzdem machen.
Oder wollen wir damit gleich als zweites rausgehen? Eigentlich eine gute Idee, das.
Ich wollte nur sagen, dass ich mich sehr gefreut habe über, also es war ja nur nettes Feedback, bisschen zu nett, also so ein bisschen, ich glaube, die Leute haben uns in Watte gepackt und dann so hintenrum, manche, ja, die Qualität war ja jetzt auch nicht so gut, aber hier total super, dass ihr das macht.
Ja, das hatten wir uns ja auch so ein bisschen so vorgestellt. Ne? Man besetzt einfach so Themen, die moralisch und inhaltlich einfach richtig sind und dann kann keiner immer was sagen. Das ist wie wenn irgendwie so die letzten Lappen kommen und sagen so, ah, wir machen Benefits für die Welt, ne? Da seid ihr doch auch dabei, ne? Wir sind da so gute Typen.
Mehr Kapitalismuskritik wurde gefordert.
Genau, das sind die zwei Sachen. Mir hat wirklich jemand gesagt, der Kapitalismuskritik-Aspekt bei der Sache mit den Festivals bleibt zu sehr außen vor. Obwohl, den Suki hatte den auch erwähnt, aber das haben wir jetzt nicht alles reingeschnitten. Und viele Leute sagen auch noch so, ja, aber erst wenn ihr so rumblödelt, nur dann hat es mir gefallen. Das ist private, so das gefällt mir noch besser.
Ja, dann kannst du ja gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, wie lustige Kapitalismuskritik, glaube ich. Das, was die Leute wollen. Also
wann immer mir Linus Volkmann in der letzten Zeit bei WhatsApp schreibt, erzählt er, dass er mal wieder gekotzt hat. Und das war jetzt auch wieder der Fall. Wo hast du jetzt zuletzt gekotzt?
Wie klingt das denn, ne? Also ich bin ja auch so eine Art Journalist an mir. Ziehen sich halt auch viele Studierende hoch, ja. Also, und ich will da auch nicht so Alkohol.
Aber kriegen. Journalist zum Anfassen. Also Haare zurückhalten.
Ja, also ich hatte mal wirklich, also früher fand ich das Kotzen sehr wichtig, also auch für meine Identität, so dass ich dachte, so ich habe so einen geilen Lifestyle und so und muss immer kotzen. Und irgendwann in meinen 30ern. Also das kennst du ja noch nicht, aber so bei meinen 30ern habe ich schon gemerkt, so andere Leute werden so bürgerlich und kotzen gar nicht mehr so viel wie ich. Und dann habe ich versucht, ein Jahr lang, also ein Kalenderjahr, nicht zu kotzen. Und es hat immer nicht geklappt, weil dann irgendwann habe ich dann doch wieder was Verdorbenes gegessen oder so. Dann war es dann nochmal wieder zu viel. Und es ist wirklich, und ich dachte so, oh, was ist los? Und dann so Ende 30, dann kam so, dann hatte ich es geschafft. Es war Silvester, ja. Und ich habe es aber geschafft, erst am Silvester, also am Neujahr um 12:30. Aber dann hatte ich das Kalenderjahr geschafft und dann war alles der Bann gebrochen. Seitdem war ich nicht mehr so auf das Kotzen fixiert. Jetzt finde ich es natürlich lästig, aber dadurch, dass ich ja schon mal ein Jahr geschafft hatte, denke ich mir, kann keiner was. Musst du dich nicht manchmal übergeben?
Ganz selten tatsächlich. Das letzte Mal übergeben musste ich mich auch wegen Sauferei, aber ich war ja bei Leuten untergebracht in Leipzig. Und in der WG war eine Frau, die sehr nett ist, aber die einen Hang zu Räucherstäbchen hat, die ich sowieso widerlich finde. Und ich kam dann morgens irgendwie aus dem Zimmer meiner Freundin raus, total verkatert und roch morgens um 11 diese Räucherstäbchen in der ganzen Bude und bin halt direkt aufs Klo gerannt und musste mich übergeben. Also ich schieb's jetzt einfach auf die Räucherstäbchen und nicht auf den Alkohol. Also am nächsten Tag manchmal, ja, aber es geht, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ganz gut raus, was man trinken kann und wann man aufhören sollte, nachdem ich aber vieles ausprobiert habe, das nicht so gut geklappt hat. Nee, aber es geht, aber du warst ja jetzt viel auf Festivals und hast da gekotzt.
Ja, ich habe auf einem Festival gekotzt. Jetzt auch nicht so, dass Julius Volkmann kommt, er kotzt wieder. Nein, ich mache da eigentlich so Veranstaltungen, die Kids alle so agitiert und sagen so, oh toll. Und dann privat, ne, wenn die Tür zugeht, da kann ich ja machen, was ich will.
Aber wie warst du sonst so?
Ich war in Mannheim auf dem Maifeld. Ja, ich habe natürlich auch wieder jetzt geguckt, wie ist das Geschlechterverhältnis, weil unser erster Podcast hieß ja eben keine Frauen auf Festivalbühnen. Und das Verhältnis war so mäßig. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, so, oh, das poste ich jetzt, hier bin ich dabei, auch als Typ. Mhm. Sondern es war jetzt schon, aber dafür so ein Indie-Festival könnte ich mir vorstellen, dass da noch mehr vielleicht drin gewesen wäre. Ja, ansonsten habe ich ja nochmal bei Rock am Ring aktuell gezählt, wie viele Künstlerinnen auch da sind. Also jetzt nicht, wie viele Bands eine Frau irgendwie noch dabei haben. Und da bin ich auf wirklich die Quote von 3% gekommen. Von den zentralen 80 Bands, 271 Leute, davon 9 Frauen. Mhm. Da hatte ich dann auch wieder so das Gefühl, weil, oh, es geht sowas los und hier das Thema ist so präsent und dann so, muss man auch mal gucken, vielleicht ist es auch gar nicht so geil, wie ich es mir schon eingeredet habe, dass der Changeover jetzt passiert sei.
Aber das passt ja auch zu dem, was wir auch besprochen haben, diese Kultur, die sich dadurch auf den Festivals ergibt, ne? Durch diese Überrepräsentation von Männern. Es gab ja diese kleine Empörungswelle über diese beiden Typen. Das war auch bei Rock am Ring oder Rock im Park.
Genau.
Ich kann das immer nicht auseinanderhalten.
Das ist ja beides was mit Rock.
Was dann Drangsal skandalisiert hat, die diese Kutten trugen, auf den Triebtäter stand. Und also ich war ein bisschen überrascht, dass das so skandalisiert wurde. Gut, aber ich fand es jetzt gar nicht so überraschend, weil diese Mackerkultur gerade bei Rock am Ring und Rock im Park, glaube ich, ziemlich normal ist.
Ich hab mich natürlich auch gefreut, dass das dann jetzt eben nicht nur skandalisiert wurde, sondern dass es auch funktioniert hat, dass da ein anderes Bewusstsein so ein bisschen da war, dass jetzt auch Rock am Ring so dann auf die Finger bekommt und dass man sagt, hey, ihr macht zwar euer Ding aber ewig weiter, nur mit Typen, aber irgendwie wollen wir da trotzdem mal rein in diese Geschehnisse. Also das war ja auch ein Aspekt, den habe ich tatsächlich erst in unserem Podcast so ein bisschen mitgekriegt. Du hattest ja gesagt, dass du auf Festivals, wo dann eben mehr Frauen sind, beziehungsweise auf den großen Events von Beyoncé, Mariah Carey oder wo du immer hingehst, dass da so eine andere Stimmung ist. Und ich dachte so, das ist ja ein komischer Randaspekt und so ist es so. Und das haben mir so auch viele Leute gesagt, dass da, glaube ich, tatsächlich einfach auch die Stimmung eine andere ist, wenn da nur Typen auf der Bühne sind. Also, dass das einen größeren Impact hat, auch auf das Festivalerleben als solches. Das war mir gar nicht so zentral. Ich dachte, das ist halt alles immer gleich. Aber es stimmt nicht. Ja, Paula, Nick.
Und jetzt?
Ja, also Feminismus und Autotune, das ist ja nicht nur dieser sagenumwogene Podcast mit dem schlechten Sound, sondern wir hatten ja jetzt auch eine Veranstaltung, die wir genauso genannt haben, in dem Glauben, das eine buße das andere und nicht, dass es so ist, eins zieht das andere runter. Ja, ich habe dich auf der Bühne gesehen, du wirktest ja sehr fröhlich, aber das ist ja auch so ein bisschen Fassade. Ne? Man muss ja auf der Bühne immer so, hallo, ihr Freunde, ne? Wie es einem selber geht, ist ja immer zweitrangig natürlich. Mhm. Wie war es denn für dich hinter der Kulisse?
Ich fand es wahnsinnig schön, doch. Es war ein echtes Lächeln. wir hatten ja als Gäste Ella Carina Werner und Miriam Wurster, die beide auch für Titanic tätig sind. Die eine als Autorin und die andere als Cartoon-Zeichnerin. Und das hat so gut funktioniert. Das war richtig schön. Also das Publikum war sehr begeistert. Die Gesangseinlagen waren mal wieder interessant. Ja, war schön.
Genau, das muss man wissen. Wir haben diese Gala ja schon mal gemacht im Winter. Und da war ja die große Idee gewesen, dass man eben nicht sagt, so, oh, wir setzen uns hier mit unseren traurigen Gesichtern und existenzialistischen Klamotten dann dahin und lesen wie sonst immer, sondern oh, wir nennen es Gala und dann können wir auch gleich viel mehr Geld verlangen und dann kommen wir da singend rein mit so Funkmikros. Mhm. Und dann hatte uns Jens Friebe am Klavier begleitet, dieser genialische Star. Und dann kamen wir, sangen Nothing's Gonna Stop Us Now von Starship, ein Lied aus meiner Jugend in den 70ern. Und es hat überhaupt nicht funktioniert.
Nein. Ja, das war eine Katastrophe.
Es war ganz schlimm. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass dann Jens ja immer sagt im Vorfeld so, ah ja, ihr findet da schon rein. Ich spiele da mal so ein Vorspiel. Und dann fange ich irgendwann an zu singen bei dem Vorspiel. Ich kann die Noten halt nicht auseinanderhalten auf dem Klavier. Und sehe, wie er entsetzt und wütend zu mir rüberguckt und versuche dann noch weiter irgendwie, und dann ist es auch schon irgendwie gelaufen.
Ja, es war wie irgendwie, als man früher Topografie, also an die Karte musste in der Schule und schnell irgendwas hier, wo ist der und der Fluss und so, das irgendwie sagen musste und so ein völliges Blackout hatte und aber auch keine Unterstützung von Lehrerinnen oder irgendwas und einfach nur ein riesiger Unfall und man wusste gar nicht, was passiert hier gerade und dann war es vorbei und dann hatte man halt eine Sechs. Und mir wurde gesagt, dass ich, also schon öfter gesagt, dass ich das Wort Sechs nicht richtig aussprechen kann. Das ist auch so ein sächsisches Ding. Also Sechs und Sechs, die Zahl und der Akt ist im Sächsischen das Gleiche. Naja, so viel dazu. Und so war es bei dem Song irgendwie auch. Wir haben das versucht und danach guckten uns alle an und haben sich gefragt, warum?
Also im Vorfeld wurde uns ja noch von Jens versichert. Also ihr wollt ja auch nicht alles auf Jens dann
durchaus.
Aber er hatte ja gesagt, dass wenn man mit einem Song startet, ja, dann entweder es ist geil, ja, man macht es geil, die Leute finden das geil, oder man verkackt es, dann finden es die Leute nämlich auch sympathisch. Und in dieses Win-Win hatten wir uns dann auch eingefunden. Und ich hatte auch das Gefühl, die Leute haben uns das natürlich verziehen, aber es war für uns, also ich habe mich auf der Bühne dann erstmal nicht wohlgefühlt, weil ich dachte so, scheiße. Und um erstmal selber reinzukommen und dann nimmst du erst das Publikum mit, das hat dann dadurch so ein bisschen gebraucht. In der Wintergala. Und deshalb haben wir dann das dieses Mal ganz anders gemacht.
Wir haben es nämlich nochmal gemacht.
Ja, das war auch mir so wichtig, weil ich den Song so mag. Und jetzt immer, wenn ich den Song dann gehört hatte, dachte ich so, oh, das ist der Song meiner Niederlage. Und ich sehe mich, wie ich da mit Paula entsetzt da reinschreite. Und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen das nochmal machen. Und wenn es dann klappt, dann ist es überwunden. Wie so, weiß nicht, so Traumatherapie, wenn man dann irgendwie im Dauernd, wenn man Klaustrophobie hat und man einfach mal einen Tag in so einen Sarg eingesperrt. Also, und entweder ist man geheilt oder eben, es geht halt
nicht. Also es hat wieder nicht geklappt, aber das war nicht schlimm, oder? Es
ist also wir sind ja auch nicht eingelaufen extra, damit diese Situation nicht mehr kam. Also für alle die wenigen, die keine Karten mehr bekommen hatten, es waren ja wirklich hunderte Leute da, aber viele, die das jetzt hören, es sind ja jetzt zigtausende hier an den Abspielgeräten, die waren jetzt nicht dabei. Wir haben das dann so als Gag dann noch so am Anfang nochmal aufgegriffen, dass Paula hat sich beschwert über den Song, dass ich auf dem bestanden hatte und dann fange ich nochmal an und dann steigt sie wieder ein. Und meiner Meinung nach haben wir es dieses Mal auch hingekriegt.
Ja. Ja.
Ich bin so ein bisschen heiser noch von dem ganzen
Gesaufe. Achso.
Nee, aber noch seit der Gala. Also mir ging es bei der Gala wirklich überhaupt nicht gut vorher. Ich habe auch dann, hatte dann auch mit so jungen Leuten irgendwie so ein Interview gegeben, so Studierenden. Und habe gemerkt, ich habe gar keine richtige Stimme. Und dann war, aber die Fallhöhe hat sich dadurch halt für mich so im Positiven ausgemacht, dass ich dachte so, es wird richtig scheiße. Ich dachte, es kommt auch keiner. Und dann wird es so toll. Ja. Und dann war ich natürlich völlig begeistert und habe dann aber auch noch so unter Schmerzen bis 5 Uhr morgens noch geraucht, weil ich mich so dringend belohnen wollte. Und seitdem bin ich überhaupt nicht mehr gesund geworden. Ja, wie hat dir denn gefallen bei unserer Gala? Wir hatten ja auch einen Klavierspieler wieder dabei. Den kannst du gar nicht, weil der spielt in Bands, die für junge Leute nicht mehr so präsent sind. Wolke, die Sonne, Peter Licht.
Boah, das hat mir richtig gut gefallen. Er war so ein bisschen sanfter zu uns. Kriegt es hin und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann ändere ich nochmal irgendwie die Tonlage und hat uns sehr, sehr sanft behandelt mit sehr viel Liebe.
Wie so ein Sozialpädagoge, der irgendwie dann sagt, so komm, genau. Kids, ihr macht mal eine Aufführung, ne? Ich bring euch das schon durch, ne? Aber hat sich auch nicht so groß jetzt mit dem, er wusste ja, glaube ich, gar nicht, wie die Show heißt oder so. Es war ihm eigentlich, er wollte einfach nur uns da unterstützen, egal bei was. Wir hätten da jetzt auch, ich weiß nicht, was wir alles hätten machen können und er hätte das einfach getragen. Ja, Bene Philippöck heißt der junge Mann. Aber eigentlich haben wir ja schon einen Vertrag mit Albrecht Stifter, nee, wie heißt er?
Albrecht Schrader.
Albrecht Schrader, dieser Sexgott früher aus Neo Magazin Royal, wer es noch kennt, so ein bisschen dieser Bibliothekar-Sexappealer, der so. Oh, der ist das.
Schneiden wir raus.
Sag mal ein anderes Wort. Der, so für uns Sapiosexuelle.
Ja.
So, wo man sagt, so, toll, ne? Da wird auch noch mal gelesen beim Akt und es ist trotzdem sinnlicher als mit diesen ganzen anderen.
Ja.
Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen jetzt, wo wir hier nur die geilsten Pianisten an Bord haben für Feminismus und Autotune.
Ja, und wir werden auch wieder sehr gute Stargäste in Zukunft haben.
Ja, Sophie Passmann hat schon abgesagt, aus Termingründen, aber sie hat richtig Bock, ne? Aber es passt halt immer nicht. Aber ich hoffe dann, es kommt Julia Becker.
Die holt sich dann die No Angels Tattoos ab, die ich auf der letzten Gala verschenken wollte, und die trotzdem niemand haben wollte. Ich bin immer noch enttäuscht.
Ja, du hattest ja diese Bravo-Sammlung. 160 Euro hast du gesagt bei eBay. Ich bin so neidisch und es waren noch alle Gimmicks drin. Ja. Ich hatte bis gestern noch auch so ein Bändchen noch drum, ein Brillenbändchen um den Arm. Da stand dann, ich habe den Durchblick. Aber dann hat Katharina, meine Freundin, gesagt, sieht scheiße aus. Und habe ich es doch abgemacht.
Unglaublich.
Und diese Bravos, hast du alles schon durchgeackert?
Nee, habe ich noch nicht alles durchgeackert. Das wird jetzt ein Gift that keeps on giving für mich sein. Und ich freue mich auf jede freie Minute, die ich in Zukunft vielleicht mal wieder haben werde, um darin zu stöbern und noch weitere Gimmicks rauszuziehen, beziehungsweise da habe ich, glaube ich, jetzt alle erwischt.
Also ich kann dir das auch nur empfehlen. Also mein ganzes Bühnenprogramm, mit dem ich ja durch Deutschland mich übergebe gerade, besteht eigentlich zu so mindestens 50% aus dieser Pop-Rocky-Sammlung, die ich irgendwann auch mal abgestaubt habe, die ist so ein bisschen älter als dein, die ist so 98, da ist so ganz viel Caught in the Act ist immer drauf vorne. Und in den Foto-Love-Stories, da sind solche Brüller dann drin, also, und dann zeigst du auf den Beamer und sagst was zu, dann denken die Leute so, ach, der ist ja witzig, das stimmt gar nicht. Das ist einfach nur, weil man einmal das Ding ersteigert hat und gerade noch erkannt hat, dass das witzig ist. Ja. Also ich bin da großer Fan von.
Ja, für mich ist es ja aus anderen Gründen schön, weil ich die Bravo tatsächlich genau von 98 bis 2003 gelesen habe. Genau diese Jahre jetzt halt erwischt habe. Und es ist einfach krass, wie man sich an alles erinnert. Mhm. Jede Seite. Also jeder kleine Schnipsel, der da ist. Jede blöde Rubrik. Alles ist noch da. Jede Frage ans Dr. Sommerteam. Man erinnert sich an alles. Man findet die ganzen Poster wieder, die man in seinem Zimmer hängen hatte. Es ist wie eine Zeitreise tatsächlich. Total schön.
Ja, und wie die Ü30-Party, dass die du bald gehen wirst.
Genau. Also. Ja, aber ich glaube, das ist, also ja, es ist auch irgendwie albern und so, aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so selten, dass man ab einem bestimmten Alter dann auch mal, weil man sich so sehr entfernt hat, auch mal wieder Sachen aus seiner Kindheit zurückholt, die man vergessen hatte oder die man irgendwie nochmal sich angucken will. Ich finde das eigentlich ganz schön. Nochmal irgendwie so zum eigenen Kind, nee, nicht zum eigenen Kind, zu dem Kind, was man mal war, nochmal zurückkehren.
Also für mich.
Ich glaube, das machen viele. Wenn es irgendwelche Actionfiguren sind, die man hatte oder Matchbox-Autos oder Kinderserien, Songs.
Natürlich, also ich habe diesen ganzen Retro-Kram, ja. ich revive ja auch meine fortlaufende Berufsjugendlichkeit auch immer wieder alle 10 ja. Jahre. Ich finde es bei Männern so ein bisschen unattraktiver, weil es dann immer so schnell so, ach hier, der Mann ist noch so Kind geblieben und so, das ist so Kind im Manne, das sind so doofe Sachen. Prinzipiell finde ich aber den ganzen Retro-Scheiß eigentlich geil, also aber ich freue mich auch. Aber es wundert mich, dass du alle Bravos schon hattest. Also du hast gar nicht Bravos jetzt entdeckt aus der Zeit, sondern du kennst quasi.
Das sind genau die Bravos, die ich halt damals hatte. Also ich habe mir das einfach nochmal wieder geholt. Das war aber auch das Einzige, was ich hatte. Nee, aber wir hatten zu der Zeit tatsächlich kein Privatfernsehen. Oh. Und da ist es jetzt überhaupt nicht so traurig. Und auch kein Geld für Konzerte oder andere Mädchen irgendwie. Und die Bravo konnte man sich immer irgendwie klauen.
Wirklich?
Ja, oder kaufen. Ausleihen. Sie hat halt, ich glaube, 2,50 Mark gekostet. Das war dann schon ein bisschen viel jede Woche. Aber das war das, was man sich vom Taschengeld meistens kaufen konnte. Und wenn nicht, dann hat man sich's halt eingesteckt. Und sonst, also das war mein einziger Zugang zu dieser Popkultur und halt natürlich Radio.
Radio, das war ja auch gratis, dann genau. Weiß wenn man.
Energy Sachsen und Radio PSR.
Findest du jetzt?
Nein.
Ja, google das mal nach. Was mir noch einfällt zu dem Thema Jugendzeitschriften, ich hatte jetzt auch letztens wieder eine Pop-Rocky von 1988, habe ich auch irgendwie mir angeguckt. Und dass es da so wahnsinnig so alternative Fakten schon gab und also so jetzt Relotius, wo man sich jetzt so empört, ist unglaublich, da ist ein Artikel drin, also das, als Kind habe ich es natürlich nicht geschnallt, von Bon Jovi und da zeigt der so drei Motorräder, die er hat. Und dazu ist da so eine Geschichte, was der so dazu erzählt und dann plötzlich spielt noch in der Garage spielt Tico Torres plötzlich ein paar Beats. Und dann, jetzt gucke ich das als Journalist an und sehe, die haben einfach damals nur 3 Fotos gekauft irgendwie von, wie der gepostet hat mit seinen Motorrädern und haben dazu eine Geschichte erfunden. Ja. Das sind die O-Töne, das stimmt nicht. Natürlich spielt nicht der Schlagzeuger bei ihm in der Garage. Mhm. Und das sind ganz viele solche Sachen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es in der Bravo, glaube ich, ist wahrscheinlich noch etwas ambitionierter oder besser Journalismus gewesen. Aber das fand ich schon so, weil das sich so durchzieht durch diese Zeitschriften.
Nee, also ich fand's ganz skandalös, auch vieles nochmal zu sehen, gerade in Bezug auf weibliche Popstars. Zum Beispiel Britney Spears und Christina Aguilera, dass über Wochen hinweg, über Monate hinweg, die Story immer die gleiche war. Ist Britney noch Jungfrau oder Christina Aguilera zieht sich jetzt gern aus? Und das, also überhaupt dieses ganze Frauenbild, dieses alles am Körper ausmachen und Frauen die ganze Zeit vergleichen und daraus eine Story kreieren, also ganz schlecht, ganz schlechter Journalismus natürlich, bis gar keiner, aus den Songtexten Stories zu machen, das war natürlich auch immer eine ganz große Sache, so, was weiß ich, Britney singt davon, dass sie Liebeskummer hat und dann wird eine riesige Story konstruiert, was Justin in seinem Song bei NSYNC dazu sagt und bla 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 und ich bin da auch auf so einen Autoren gestoßen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr seinen Namen, der jeden Text irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er geschrieben hat, gefühlt. Weiß nicht, irgend so ein Thomas. wo es richtig ekelhaft ist, also richtig ekelhafte Texte über diese Frauen. Und dann habe ich mal gegoogelt, was er jetzt so macht. Und da hängt halt jetzt irgendwie mit Andreas Gabalier rum und mit so rechten Musikstars und da wundert man sich natürlich auch über gar nichts. Ja, gruselig auf jeden Fall. Also da würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich jetzt bald mal wieder ein bisschen Zeit habe, auch nochmal zur Genüge führen. Mich interessiert auch so ein bisschen, was aus diesen Leuten geworden ist, diesen Autorinnen und Autoren da.
Ja, Wahnsinn. Also dann irgendwann wurden, glaube ich, die Artikel immer kürzer und dadurch waren dann die auch gar nicht mehr unterzeichnet und dann war das dann wahrscheinlich nur noch so Quatschjournalismus, aber.
Ja.
Aber auch in der Pop-Rocky der 90er, die ich ja jetzt so gut kenne, bei den Kinosachen, wie über Frauen dann gesprochen wird, es geht immer nur die heiße Blondine und also auch jetzt was wie Julia Roberts und so, es ist Wahnsinn. Also da kann man sich dann vielleicht auch ein bisschen freuen, insofern, dass man sagt, okay, so schlimm ist es, glaube ich, nicht mehr. Also bestimmt gibt es andere Auswüchse, aber das Und das habe ich damals natürlich vor Ort nicht in den 90ern so wahrgenommen. Und jetzt fällt es einem schon so auf, so würde man jetzt doch nicht mehr schreiben.
Ja, und deswegen sollte man das halt auch nicht verklären, so diese Vergangenheit. Und was ich vorhin so sehr pathetisch ansprach, sollte man halt trotzdem kritisch sehen. Also ja, es war irgendwie witzig, Bravo als Kind, aber es hat natürlich gerade als Mädchen sehr viel mit einem gemacht, was bis heute in einem wirkt. Und das sich auch nochmal anzugucken, wo kommt das her, warum man sich ständig vergleicht mit anderen Frauen, das hat da auf jeden Fall seinen Ursprung oder einer der Ursprünge ist da zu finden. Und so ist es mit allen Retro-Phänomenen. Man pickt sich ja immer nur das lustige, coole raus und sollte dann doch immer mal gucken, was war eigentlich das Beschissene. Und früher war nämlich nicht alles besser.
Ja, das ist nämlich auch unser Bildungsauftrag. Wir wollen hier die Leute sollen nämlich auch mal sehen, so Feminismus und Autotune, auch ein bisschen kritisch, ne? Also natürlich
und geil. Zum Beispiel der Kapitalismus ist das größte Problem und es wird auch immer schlimmer.
Also was ich jetzt, okay, ich weiß, das ist ja gar nicht geplant gewesen, dass das so eine Folge machen. Jetzt aber
voll die Retro-Folge.
Bravo, ist doch toll. Also.
Nee, aber Retro als Thema.
Ja, genau. Das wirkt auch noch so ein bisschen, dann beißt die Zeit auch noch mehr an, so wie sie sich mit den Retro-Phänomenen auseinandersetzen. Wie sich Paula die Bravo-Sammlung wieder gekauft hat, die sie schon mal hatte. Also ich fand dann auch in der Bravo gab es ja dann, also da ging es ja, so Dr. Sommer sind ja ganz prägende Sachen, also in so einer auch gerade vordigitalen Zeit gewesen, um an Informationen ranzukommen. Und dann gab es ja diese Sache, dass bei der Bravo dann sich so Jugendliche nackt abgelichtet haben. Das fand ich immer, das gibt es jetzt auch wieder, fand es immer ganz schlimm, weil ich mich als Mann dann natürlich, man kennt ja dann irgendwie Körper nicht so und sieht dann diese Körper, sieht dann immer diese voll rasierten Typen mit dem Fleischpenis, Grüße. Und das siehst du dann jede Woche.
Ja.
Und für Frauen ist es bestimmt noch gravierender. Auch eben alle voll rasiert. Und dann gibt es auch diese ganze Vaginalplastik, die sich dann irgendwie so anschließt, weil so sieht gar keiner aus. Mhm. Das sind Photoshop-Bilder und das wird so getan. So, hey, guck mal, wie locker. Das sind die Körper. Und du hast diesen Körper nicht. Und diese Körper sind aber gar nicht so repräsentativ. Aber wenn du dann dir ein halbes Jahr die Bravo anguckst und alle sehen immer so aus, weil ich meine, welcher Jugendliche macht da mit? Na klar, nur Leute, die dieser Norm entsprechen. Und
ja,
das fand
genau.
Ich fatal.
Das war das eine. Und das andere, was mir auch nochmal aufgefallen ist, genau, es gab diese nackten Menschen, die dann angeblich immer, was ich nicht glaube, angeblich auch immer minderjährig waren, so. Stand dann Johannes 16 oder so.
Ich glaube, die mussten über 18 sein und die
genau.
Hatten mal eine
aber Klage, die haben dann trotzdem immer hingeschrieben, dass sie minderjährig sind.
Ach so.
Und es gab auch so, so eine Strecke, oder gab es bestimmt auch öfter, ein Pärchen erzählt von seiner Beziehung. Und das waren halt Soft-Porno-Bilder, die da gemacht wurden.
Ja.
Ne? Also wie die beiden Sex haben und wie das so abläuft, wie ihr erstes Mal verlaufen ist. Und da stand dann auch immer dabei, Johannes 16 und Linda 15. So. Und das habe ich nicht verstanden, weil kann wahrscheinlich nicht sein. Also Linus Volkmann macht sich gerade Jack Daniels in seinen Coke Zero.
Ich höre ihn halt einfach durstig.
Aber auch das ist Retro. Jedenfalls, also spielt man irgendwie einerseits damit, dass die minderjährig sind. Also warum? Ne? Macht sie jünger, als sie sind, hoffentlich. Und zeigt auch da wieder, dass es dass der Körper anders ist, als er ist. Also ne, natürlich hat in dem Alter eine 19-Jährige einen anderen Körper als eine 14-Jährige und so. Ne, da passiert ja viel in dieser Zeit. Aber diese nackten Menschen waren immer schon, da war alles schon ausgewachsen sozusagen. Ja. Große Brüste, großer Penis, alles war irgendwie schon da. Schambehaarung, wenn, dann sehr optimiert irgendwie. Und also so siehst du halt als 13-, 14-, 15-Jährige in den seltensten Fällen wirklich aus. Und auch als Älteres. Also es waren so doppelt falsche Bilder, die vermittelt wurden. Ne? Also das der Körper und dann das Alter auch noch dazu. Das fand ich sehr erschreckend. Also mich hat es zum Glück damals nicht ganz so interessiert, weil ich zu jung war. Ja, 98 habe ich angefangen, Bravo zu lesen, da war ich 9.
Hm.
Da hat mich das natürlich jetzt noch nicht so interessiert. Da hat man gekichert über das Dr. Sommer-Team, was aber, glaube ich, zu der Zeit auch schon ein bisschen progressiver war als früher. Also da gab es schon okay Antworten.
Genau, meine Eltern wollen, dass ich Schluss mache mit meinem türkischen Freund. Mhm. Antwort, ja. Sie haben recht. Nee, ich glaube, so schlimm war es nicht.
Aber. Ja, aber es gab schon, es gab schon komische Tipps auf jeden Fall, gerade in Bezug auf irgendwie Sexualität. Ich habe eigentlich keine Lust, aber mein Freund, was soll ich machen? Und da ist natürlich immer die spannende Frage, ja, sagt Dr. Sommer, ja, dann mach's halt nicht. Oder sagt Dr. Sommer, ja, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Und da hat die Zeit auf jeden Fall was gebracht. Was ich aber richtig ekelhaft finde, und das habe ich auch total stark aus der Bravo, ist dieser Jungfrauenkult. Man ist eine Jungfrau oder man ist keine und das ist entscheidend für die gesamte Identität. Und Jungfrau bedeutet aber auch immer, es hat noch keinen Penetrationssex gegeben. Alles andere ist ja eh kein richtiger Sex sozusagen. Mhm. Und dann dieses Meer von dem Jungfernhäutchen, das habe ich auch erst vor 3 Jahren erfahren, dass es das so überhaupt nicht gibt, weil die ganze Zeit man damit vollgelabert wird, dein Jungfernhäutchen könnte reißen, wenn du so viel Sport machst.
Genau, man kann es nicht wieder halt nähen lassen.
Völliger Not, Müll. Damit man in der das Hochzeit gibt's so gar nicht, aber hey, erzählen wir es doch mal den Mädchen und dass das irgendwie das heilige Tor ist zur Welt der Frau und bei Typen genauso andersrum irgendwie, du bist die Jungfrau, wenn du noch nie deinen Penis irgendwo reingesteckt hast. Das ist total fatal auf jeden Fall und das wird, glaube ich, auch immer noch erzählt.
Stimmt, es war wirklich ein Riesenthema in meiner jungen Jungfernhäutchen. Das begegnet einem jetzt in aktuellen Medien begegnet mir das jetzt nicht mehr, aber was da auch für eine Erzählung natürlich damit einhergeht.
Und das war immer, also das war das wichtigste Thema, vermeintlich, ne? Also das glaubte Bravo und viele Jugendmedien, das ist das, was die Jugend am meisten umtreibt. Bin ich noch Jungfrau oder nicht? Wow.
Ja. Auch. Ich habe lange gebraucht. Ich bin so eine Art Spätblüher, liebe Freundinnen und Freunde.
Spätzünder, dieses, glaube ich, im Bravo-Jargon.
Ja, die so lange dran geblieben sind. Ich musste noch von meinen Eltern noch abholen lassen vom ersten Mal. Also, obwohl ich schon hätte Auto fahren können. Aber ich war einfach so stolz.
Geil.
Ja, so, jetzt machen wir die richtigen Folgen. Und zwar geht es um einmal Mobbing im Internet und das lyrische Ich. Das hier war nur einfach mal so, ne? Damit man auch mal merkt, so, ach, wir können auch anders, ne? Es ist nicht alles nur so Konzeptpunst und alles so vorgestanzt.
Es ist auch manchmal Sex.
Ja. Achso, ich weiß es nicht. Wenn du nicht rülpst, dann weiß ich immer nicht, wann zu Ende ist. Wow. Ja, alles Gute.
Hey, das war doch total cool, das können wir so raushauen.